SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Jetzt mit dem zweiten Teil unseres SWR1 Meilensteine-Spezial zum Internationalen Frauentag. Es geht auch in diesem Teil um drei Meilensteinalben von echten Powerfrauen, die uns Künstlerinnen mitgebracht haben. Alle Interviews sind online in Form einer Videokonferenz aufgezeichnet, deshalb gibt es leider ein paar Ton- und Soundunterschiede. Mit dabei im zweiten Teil ist Caroline Nimczyk von Glasperlenspiel. Sie hat uns das Album Stripped von Christina Aguilera mitgebracht. Auch mit dabei ist Leslie Clio. Mit ihr spreche ich über The Miseducation of Lauryn Hill von Lauryn Hill, der Sängerin der Fugees. Mein Name ist Katharina Heinius und los geht's mit dem ganz persönlichen Meilensteinalbum von Cassandra Steen. Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Hallo Cassandra.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Du hast uns ein Album aus dem Jahr 1989 mitgebracht, und zwar Like a Prayer von Madonna. Was macht das Album zu deinem persönlichen Meilensteinalbum?
Madonna war damals einfach Emanzipation schlechthin, sogar für ein 9-jähriges Mädchen. So alt war ich damals. Und ich fand sie einfach super. Sie war gegen Rassismus, sie war für Frauen einfach, also sie war einfach für Stärke und für Liebe. Und diese Kombination hat mir einfach schon damals sehr gut gefallen.
Bevor wir jetzt näher auf Madonna und auf dieses Album eingehen, hören wir erstmal rein, wie Like a Prayer eigentlich so klingt. Da sind schon ganz schön viele Welthits drauf. 2,5 Millionen Mal hat sich das Album verkauft. Cassandra, hast du auch ein Exemplar im Schrank stehen?
Auf jeden Fall, in CD-Form. Ich meine, das erste war aber als Kassette noch. Und dann kam die CD.
Ja, ja, ja. Madonna hat ja immer gern provoziert und rund um Like a Prayer gibt's ja auch viele, viele Skandale. Wie hast du Madonna damals wahrgenommen, als 9-jähriges Mädchen?
Ach, ich habe das nie zum Glück als Skandal empfunden. Sie hat sich einfach sehr viel getraut. Sie ging halt gegen die aufgesetzte Norm, die in der Gesellschaft so ein bisschen reingedrückt wird. Mhm. Und ich fand sie sehr befreiend, ich fand sie sehr mutig, dass sie ihren Weg gegangen ist. Also man hat ja echt sehr viel über sie gelästert und auch geschumpfen. Und sie hat trotzdem, zumindest nach außen hin, schien es so, dass sie sich trotzdem durchgesetzt hat, so gut es ging. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das alles andere als einfach war für sie.
Sie hat gleich mehrere Skandale rund um den Titelsong verursacht. Like a Prayer, ja, der klingt so. Like a Prayer von Madonna, Cassandra. Das Video damals war ja ganz schön verstörend. Kannst du dich erinnern?
Ja, verstörend, weil die ganzen Leute wirklich selbst verstört waren. Also sie hat alles richtig gemacht. Und das war mit ein Grund, warum wir sie so gefeiert haben, weil sie einfach von Anfang an für Menschlichkeit stand und sehr gegen Rassismus da angekämpft hat. Das war schon eine gute Ansage, dass man dagegen eingeschlafene Leute da ankämpfen muss, das war klar. Also für mich war das überhaupt kein Skandal, es war einfach nur befreiend.
Du hast ihren Kampf gegen Rassismus angesprochen. In dem Video zu Like a Prayer betritt sie eine Kirche und der Heilige ist ein Farbiger. Das war ja der eigentliche Skandal dieses Videos.
Genau. Eigentlich eher ein Skandal der Gesellschaft ist als Skandal zu sehen, ja.
Ein weiterer wichtiger Song von Like a Prayer, auch was die Gleichstellung betrifft, ist Express Yourself. Und
oh ja,
der klingt so. Express Yourself vom Album Like a Prayer von Madonna. Cassandra, ich habe dich mitsingen hören.
Ja, das ging nicht anders. Ich glaube, das läuft dann nachher auch ganz laut in der Wohnung. Das ist so eine zeitlose Ansage. Das ist so ein Wahnsinnsstück gewesen, gerade auch an junge Mädchen oder an Frauen gerichtet, dass man einfach das verlangt, was einem zusteht. Natürlich muss man das, was man verlangt, auch zurückgeben können. Aber Das war schon oder ist immer noch ein super Lied mit einer Wahnsinnsaussage.
Ganz kurz, worum geht's?
Es geht darum, dass man sich nicht auf das Nächstbeste einlässt, also in Bezug auf Beziehungen. Ich nehme das nochmal einen Schritt weiter und denke, grundsätzlich sollte man das nicht. Und inwiefern man dann eben weiß, wenn ein anderer Mensch es ernst meint mit einem und wenn es einfach nicht gut genug ist, dann danke, tschüss.
Das Musikvideo wurde ja auch heftig diskutiert und hat für das ein oder andere Skandal mit sexuellem und erotischem Inhalt hat halt Madonna immer gerne gespielt. Wie empfindest du das? Hat Madonna da an der einen oder anderen Stelle übertrieben oder ist das ein Ausdruck ja ihres Freiheitskampfes so als Frau?
Wie kann man denn übertreiben? Es ist Kunst und es sind Körper und sich dafür zu schämen, ist absurd. Oder das auch so an den Pranger zu stellen. Es gibt, wenn wir die menschliche Geschichte durchgehen, hat man überall Skulpturen von unbekleideten Menschen. Warum ist dann das also ein Megathema gewesen damals? Keine Ahnung. Ich glaube, man hat da einfach nichts Besseres zu tun gehabt vielleicht. Sie hat da wirklich einiges aufgebrochen. Ein bisschen ist es schade, weil es waren die 80er, so weit hinten ist es nicht. Aber es ist interessant, dass es da wirklich noch diese Hürden gab, also in Richtung Sexismus tatsächlich.
Ja.
Und da ist sie ordentlich dagegen angegangen und das finde ich gut.
Was genau findest du da gut?
Dass sie sich da nach wie vor nicht den Mund hat verbieten lassen oder sich da hat einschränken lassen, dass sie sich das nicht hat nehmen lassen. Sie stand einfach für Sexualität oder für, ich meine, das gehört zum Menschsein dazu. Und da kann man sich jetzt darüber streiten, muss man das jetzt alles raushängen oder nicht. Also wer das nicht möchte, muss es ja nicht tun. Es ging jetzt auch gar nicht darum, ich weiß nicht, ob es, es ist ja nur dann provozierend, wenn man sich provozieren lässt. Und dann ist die Frage, warum provoziert mich denn ein Frauenkörper? Mhm. Es ist was Schönes zum Ansehen, es nährt, es gibt Wärme, es gibt Liebe. Was ist denn daran bitte provokant? Warum muss man daraus so ein Theater machen? Und nebenher kann man sich Waffen und Mord ansehen und keiner zuckt mit der Wimper. Also es ist, ja, ist ein bisschen affig.
Schön formuliert, schön zusammengefasst. Ich musste auch gerade an die Krimis denken, die tagtäglich im Fernsehen
laufen. Ja, natürlich. Also, das ist so, das ist doch, also nichts gegen Krimis, die schaue ich auch gern, aber also, ganz ehrlich, man muss doch nicht, also ein weiblicher Körper ist doch keine Waffe oder etwas, wo man dagegen anprangern muss. Das ist absurd.
Sie hat da ja schon auch sehr, sehr hart gearbeitet und gerade was ja ihr Körper auch betrifft, sie ist ja als Tänzerin eigentlich gestartet, in die Karriere rein. Und da ist natürlich Aussehen für sie spielte immer eine große Rolle. Und ich denke, das hat sie in dem Sinn dann halt eben mit der Musik kombiniert und dann eben auch zum Ausdruck gebracht.
Sicherlich auch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie hinter den Kulissen auch sehr oft angebaggert wurde. Und das sehr viel, ne, also das ja. Weiß man ja heutzutage, wie viel an Übergriffen da immer noch passieren zum Teil.
Ja.
Dann nach außen hin so sich so prüde zu verhalten, also das ist ja ein Widerspruch an sich.
Ja.
Und dass man dann, dass sie da in die Offensive geht, das war einfach wahnsinnig mutig.
Insgesamt ist ja Like a Prayer ein sehr persönliches Album von und ja für Madonna selbst. Sie spricht persönliche Themen an, wie die Beziehung zu ihrem Ex-Mann Jean Penn, ihre Familie, ihr Glaube an Gott und auch den frühen Verlust ihrer Mutter. Madonnas Mutter ist im Alter von 36 an Brustkrebs gestorben und Madonna war da noch sehr, sehr klein. Den Tod thematisiert sie in Promise to Try, eine ganz andere, verletzliche Madonna, wie ich finde.
Auf jeden Fall. Little girl, don't you forget her face, laughing away your tears when she was the one who felt all the pain. Little girl, never forget her eyes, keep them alive inside. I promise to try, but it's not the same. Keep your head held high, bright like the wind. Never know. What you said, so I try not to care. Little girl, don't run away so fast. Think you forgot to kiss her goodbye. Will she see me? Does she hear my voice in the night when I call? Wipe away all your tears, it's gonna be alright.
Promise to Try, eine ganz andere Madonna als die, die man sonst so kennt. Mich berührt der Song sehr. Im Video dazu steht sie auch am Grab ihrer Mutter. Ihr Bruder hat später gesagt, dass ihn das verletzt hat, dass Madonna den Tod ihrer Mutter, ihrer beider Mutter, so vermarktet. Wie schätzt du das ein, Cassandra?
Oh je. Das sind so Familiendynamiken, da möchte ich mich nicht mal ansatzweise einmischen. Das müssen die natürlich klären. Aber so habe ich es gar nicht aufgefasst. Also es ist die Verarbeitung von jemandem, die natürlich einen Elternteil viel zu früh verloren hat. Das wünscht man keinem Kind.
Ja.
Vorausgesetzt, also naja, was heißt vorausgesetzt? Also man wünscht grundsätzlich jedem Kind Eltern, die diese Verantwortung auch wirklich auf dem Schirm haben und das richtig durchführen. Machen die meisten nicht, sieht man ja an der Welt. Aber das wünsche ich trotzdem allen Kindern. Und wenn man dann natürlich zu früh geht, hinterlässt das natürlich Spuren. Und für mich war das jetzt einfach nur so ein Ding, dass man halt sagt, ja, so hat sie das halt verarbeitet. So verarbeiten Künstler das auch. Und das ist sie zweifellos. Das macht auch unsere Kunst aus. Also das ist eine andere Seite von ihr, die genauso verletzlich ist, aber halt anders verletzlich als die anderen Seiten, die sie uns gezeigt haben, die aber halt eher provoziert haben.
Wenn du jetzt so als Künstlerin auf Madonna schaust, was hat dir ganz persönlich als Sängerin, als Künstlerin, als jemand, der auf der Bühne steht und ja auch irgendwie Songs verkauft, singt, sie selbst schreibt, was hat dir Madonna ganz persönlich gegeben?
Mut, wirklich sich durchzusetzen, auch wenn ich diesen Mut nach wie vor nicht so hatte in der Zeit. Sie ist wirklich sehr viele Risiken eingegangen. Es spricht für die Fans oder für die Leute, die sich nicht provoziert gefühlt haben, die ihre Nachrichten verstanden haben, ihre Message oder wofür sie stand, dass das eben nicht nur dafür war, um Aufmerksamkeit zu generieren oder zu regenerieren, weil es ja bis hin zu ihren Adoptivkindern gegangen ist, dass sie einfach vehement gegen Rassismus und auch Sexismus kämpft. Und da wird ihr ja immer wieder vorgeworfen, dass sie da dann, dass diese Adoptionen sind oder sonst was, dass da immer irgendwas anderes dahinter steckt, außer einer wahrlichen Menschlichkeit oder auch Liebe. Das ist auch immer so einfach, einfach dahin zu schmeißen oder jemandem vorzuwerfen. Aber ich habe ihr das immer abgenommen und ich glaube ihr das. Ansonsten hätte man das ja auch wirklich jederzeit lassen können. Also diese Wand, gegen die sie da jedes Mal angekommen ist, da hätte man längst sagen können, ganz ehrlich, leckt mich am allerwertesten. Ich fahre genau diese langweilige Idiotenschiene, die alle fahren, und gehe einfach nur geradeaus, guck nicht nach links und nach rechts und mache einen auf Marionette. Und genau das hat sie aber nicht gemacht. Das ist tatsächlich der schwierigere Weg. Und das macht man nicht, weil man das witzig findet oder weil man Leuten gefallen will. Und das ist etwas, das ich immer noch von ihr lerne eigentlich. Einfach den eigenen Weg zu gehen. Man muss nicht dazu passen oder dazugehören. Das sollte man auch nicht.
Cassandra Steen, es hat mich sehr, sehr gefreut, mich mit dir über dieses wirklich fantastische und ausdrucksstarke Album zu unterhalten. Vielen Dank.
Dankeschön, ebenso, danke.
SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
Es geht weiter im SWR 1 Meilensteine Spezial zum Internationalen Frauentag mit dem ganz persönlichen Meilenstein-Album von Leslie Clio.
Yes, that's right.
Hallo Leslie, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Leslie, du hast The Miseducation of Lauryn Hill uns mitgebracht, von Lauryn Hill, der Sängerin der Fugees. Warum dieses Album?
Weil ich glaube, ich kein anderes Album so oft gehört habe. Also es ist wirklich so, wenn es nur Spotify gäbe quasi, dann hätte das Album bei mir persönlich auf jeden Fall die meisten Streams in a lifetime. Und deshalb einfach, ja, ist ein sehr, sehr prägnanter Soundtrack in vielen Jahren gewesen meines Lebens. Es gibt wahnsinnig viele Alben, die ich auch genauso liebe und vorschlagen würde, aber Lauryn Hill ist, also das Album ist ja ein Meilenstein.
Bevor wir über einzelne Songs vom Album sprechen, hören wir doch mal rein, wie das Album so klingt.
So tired.
The Miseducation of Lauryn Hill. 1998 ist das Album erschienen. Es ist das erste und bisher einzige Soloalbum von Lauryn Hill, nachdem sie mit dem Hip-Hop-Trio den Fugees große Erfolge feierte. Sie hat auch 2 Grammys dafür bekommen, nämlich als Album des Jahres und bestes R&B-Album. Leslie, was macht's mit dir, wenn du die Songs wiederhörst?
Das ist, als das rausgekommen ist, 98, da war ich ja gerade mal 12 Jahre alt und kannte eigentlich noch gar kein Englisch. Ne? Ich konnte kein Englisch, habe eigentlich Englisch mit der Platte gelernt und habe dementsprechend, was mich daran früher, ohne dass ich irgendwie das alles so richtig verstanden habe, was mich daran bewegt hat, ist einfach die Stimme und einfach erstmal die overall impression, der Übereindruck und die Stimme einfach. Ich habe mich einfach, aber auch schon zu Sister Act Zeiten, da hat sie ja auch mitgespielt und so, und ich habe mich einfach schon sehr, sehr früh in diese Stimme verliebt. Und als das Album dann kam, ja, hauptsächlich einfach auf diese Stimme gehört so, und ich natürlich auch als angehende Sängerin, damals noch relativ unbewusst, habe einfach mich total in diese Stimme verliebt. Und warum ich das heute immer noch höre, ist, weil ich natürlich dann irgendwann, als ich angefangen habe, selber Songs zu schreiben, beziehungsweise dann auch selber Musikerin geworden bin und dann auch mehr irgendwie mit Produktion gemacht habe, so, dass man immer noch über die Jahre, ich entdecke immer noch Sachen. Also so, ich bin, glaube ich, immer noch nicht an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, so jetzt, also man denkt immer, man kennt das Album total auswendig und man kennt jede Harmonie, weil es auch sehr viele Harmonien natürlich sind, was mich natürlich auch super interessiert als Sängerin. Ja, es ist so ein richtiges Album, was ich in allen Ebenen in meinem Leben auf andere, verschiedene Weise, mit verschiedenen Ohren sozusagen, nochmal immer wieder anders gehört habe.
Du hast eben schon angesprochen, Lauryn Hill hat ja auch eine der Hauptrollen in Sister Act. Sie will mehr. Sie will einfach mehr als die anderen Ladies da in ihrem Umfeld. Wie hast du Lauryn damals so wahrgenommen?
Also im Sister Act in dem Film gar nicht mal so sehr wie einfach als Frontfrau einer Hip-Hop-Gruppe, ne? Fugees. Ich meine, sie hat mit Fugees zu dritt, also mit 2 Dudes irgendwie, sie war die Rapperin so. Und da ja genauso viel, nämlich fast noch mehr als jetzt irgendwie die Sängerin der Gruppe, sondern die hat auch sie hat gerappt. Und ich glaube, das hat mich auch damals, also ich muss auch dazu sagen, das war wirklich mein erstes richtiges Idol, so, ne. Es war so mit so auf Fotos aus der Bravo ausgeschnitten und an die Wände gehängt und auf die Schreibdosen in der Schule und so. Ich habe die total vergöttert früher. Und also genau, die Stimme zum einen, der Style auf der anderen Seite, und früher ist einem das ja auch gar nicht so klar, so, man sucht sich dann nicht, also es war mir zumindest nicht so aufgrund von so, die ist so empowered oder die ist so emanzipiert oder so, sondern einfach, ich habe mich einfach in diese Frau so verliebt, aber natürlich aus heutiger Sicht komplett die Hosen angehabt in einer ultramännerdominierten Welt und natürlich jetzt aus heutiger Sicht irgendwie so 80.000 Jahre später, wo man selber natürlich irgendwie auch in dem Business unterwegs ist und so, nochmal auch wieder, auch genau das, auch auf selbst auf sie und ihre Karriere wieder ein ganz anderes Bild werfen kann. So, ja, die hatte auf jeden Fall die Hosen an und ich meine, sie hatte ja auch damals das Album Miseducation of Lauryn Hill, das hat sie größtenteils selbst produziert. Natürlich hat sie ein super geiles Team um sich rum gehabt, aber das ist alles aus ihrer Feder gekommen so. Und ich glaube, ganz unterbewusst so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es genau, glaube ich, das, was ich da vielleicht schon so gespürt habe. Das ist irgendwie, das ist jetzt kein Popmäuschen. Ich meine, ich habe in dem gleichen Jahr auch irgendwie das Album von Britney Spears gehört, so, aber es ist eine ganz andere Dimension gewesen, nicht mal ansatzweise vergleichbar. Und ich glaube eigentlich so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, ist es das alles, eben genau dieses, dass sie genau was macht, was sie will und dass sie niemandem unterlegen ist, so, dass sie einfach immer irgendwie die Hosen anhatte so und ihr Ding gemacht hat. Und ich glaube, auch wenn mir das früher nicht so bewusst war, ist es genau das, was ich eigentlich an ihr so spannend fand.
Das Thema Gleichstellung der Geschlechter, da geht's in Doo-Wop, That Thing, da geht's drum. Und bevor wir gleich nochmal ausführlicher über den Song sprechen, hören wir doch mal, wie der klingt. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo, feel real good, wave your hands in the air, and lick 2 shots in the atmosphere, since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim. It began. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably
Talking out your neck, saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. And you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo. Win, come again.
The second verse is dedicated to the man. Ich habe gesehen, Leslie, du hast die ganze Zeit mitgerappt. Du kannst.
Ja. Ja, ich erzähle das nicht nur so. Nee, ich kann das alles mit rappen. Ich habe wegen Lauryn Hill eigentlich mit Rap angefangen, muss ich sagen. Also auch das erste Fugees-Album, das zweite Fugees-Album noch mehr, also The Score, so das erfolgreichste Album von denen, auf jeden Fall, damit habe ich Englisch gelernt. Also ich weiß, es war so ein Sommer, da war ich in Afrika, da war ich in Ghana, da war ich 11 Jahre alt. Und da habe ich irgendwie, das war so eine geile Zeit, weil ich habe Milchzähne noch verloren, habe aber schon zu The Score gerappt. Also es war so ein bisschen. Long story short, ja, also ich kann das alles mit rappen, weil ich das alles wirklich auch komplett auswendig gelernt habe und so, also das war voll meine Mission.
Der Song ist ja tatsächlich, wurde viel gelobt in den Kritiken, gerade weil es da ja auch um Gleichstellung geht. Worum geht's genau in dem Song?
Ich habe tatsächlich das damals nicht so richtig mitbekommen, dass das so ein Gleichstellungssong ist.
Geht um Respekt einfach. Sie hat ja dieses Doo-Wop-Thema, diesen souligen Anklang und sie greift praktisch ein Thema auf, was in den 60ern ja schon mal auch da war, mit Respect Otis Redding gemacht. Ursprünglich Aretha Franklin hat den Text nochmal verändert und hat gesagt, hier, Otis singt ja davon, dass wenn der Mann abends nach Hause kommt, möchte er dann von seiner Frau bekocht werden, weil er hat ja so einen harten Arbeitstag hinter sich und Aretha dreht das ja um dann bei Respect und sagt, Entschuldigung, wenn du abends nach Hause kommst, dann möchte aber, dass du dich um mich kümmerst, weil ich hatte hier mit den Kindern und dem Haushalt einen harten Arbeitstag. Also zoll mir auch ein bisschen Respekt. Und das greift Lauryn Hill hier tatsächlich so ein bisschen auf, ja. Diese Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, Geschlechterklischees. Interessant, dass man es eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen hat, sondern dass das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch in unserer Generation so ein bisschen unterschwellig dann mittransportiert wurde, so eine Message.
Voll. Also, weil, ich meine, ja, die späten 90er, so 98 und die ganze, alles rund um die 2000er, das war sowieso was, so Emanzipation und vielleicht auch für uns jetzt so, um so musikalische, weibliche Vorbilder zu haben, eine Mega-Zeit, ne? Also ich meine, es gab das ganze New Soul, es gab Erykah Badu, India Arie, Jill Scott, so diese ganze New Soul-Geschichte, so deswegen, man ist schon irgendwie, finde ich, also total so geprägt von starken Frauen in der Musik so, ne? Also irgendwie fast schon auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie für mich war es sowieso immer schon total klar und das sind hier die Bossfrauen und so will ich auch mal sein und deswegen wahrscheinlich dann nicht nochmal betont darauf geachtet, dass das Lied jetzt darum dreht, sondern es war sowieso eh klar und das ist überall irgendwie mitschwingt. So.
Ja klar, ich meine, die Spice Girls kamen da ja auch auf in der Zeit.
Ja, auch die.
Also ganz, ganz viele. Ich glaube, in Deutschland war das so die Zeit von Tic-Tac-Toe.
Mhm, genau, auch. Oh ja,
wow. Rap und so.
Ja, für Tic-Tac-Toe bin ich auch immer noch sehr dankbar. Eigentlich auch voll die wichtige Band gewesen, oder? Also, die brauchen vielleicht auch mal ein Revival, nicht nur No Angels.
Ein anderer Song vom Album ist To Sign und da spielt ein ganz bekannter Gitarrist mit.
Ja, genau, das ist mit Santana. Sie hat ja, davor gab es ja auch, oder war das kurz danach, ja auch das Album von Santana, das große Comeback, wo auch nur Features drauf waren und da war sie ja auch drauf. Und er ist bei dem Album und bei dem Lied mit drauf, genau.
Das
One day, I'm gonna understand. Zaya. Sure what the balance held, I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion.
Zion. Und klar, Carlos Santana spielt mit. Leslie, du hast schon angedeutet, sie hat ja auf seinem Album Supernatural hat sie einen Song beigetragen. Sie ist ja auch Songwriterin. Aber auch das hast du ja eben schon angedeutet, es ist ein ganz, ganz persönlicher Song von ihr, von Lauryn Hill. Worum geht's?
Es geht darum, dass sie eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere schwanger geworden ist und alle um sie herum gesagt haben, mach das nicht, das ist Quatsch, du hast so hart dafür gearbeitet, hier deine Karriere, dann kannst du knicken, dann bist du nur noch Mutter, dies, das. Und der Song ist eigentlich, To Zion, Zion ist ihr Sohn, geht darum, dass sie sich für ihn entschieden hat, trotz allem, was alle sagen. Eigentlich ist es ein Song, der besagt, dass man auf sein Herz hören soll, egal was der Kopf sagt. Und dass es die beste Entscheidung ihres Lebens ist. Und siehe da, sie hat dieses Album gemacht, als der Sohn schon auf der Welt war. Und ist eigentlich, ja, wenn man es runterbricht, ein Song, der nochmal daran appelliert, dass man immer nur auf sein Herz hören sollte. Und aus dieser Entscheidung heraus das beste Geschenk ihres Lebens entstanden ist.
Das ist ja auch ein interessantes Thema, auch gerade wenn es um Gleichstellung geht, auch für Frauen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Das spricht sie ja, genau dieses Problem spricht sie ja hier an. Und da sind ja junge Frauen auch regelmäßig damit konfrontiert, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch berufliche Entscheidungen in die eine oder andere Richtung zu treffen.
Genau. Und wo vielleicht früher das noch nicht so vereinbar war, ne? Weil ich meine, es ist so genau, also so, sie steht dafür, dass man es eben vereinen kann. So, und dass es eben gar nicht dieses Schwarz oder Weiß oder entweder oder ist, was ihr so ausgelegt wird, dass es das sein soll und dass es das sein wird. Und das ist es eben nicht. Also sie quasi verdeutlicht nochmal die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Als Frau.
Und ich glaube, ihr Sohn ist im Prinzip der Enkel von Bob Marley, weil sie ist mit dem Sohn von, mit einem der Söhne von Bob Marley verheiratet.
Ja. Gewesen. Ja.
Leslie, wie würdest du Lauryn Hill beschreiben? Was hat sie für Künstlerin so bewegt als Rapperin? Wie hat sie dich persönlich beeinflusst?
Das Album und sowieso Lauryn Hill als Künstlerin hat, glaube ich, einfach super viel bei mir bewegt im Sinne von alles, wie ich meine Songs schreibe, wie ich singe, alleine auch rein technisch, so vom Gesang, so es gibt, glaube ich, keine Stimme, die ich so oft gehört habe und die ich so oft mitgesungen habe. Ich glaube, Lauryn Hill ist wirklich verantwortlich dafür, dass ich Songwriterin geworden bin und das gemacht habe. Kann ich eigentlich, glaube ich, gar nicht anders sagen. Das Universum und Bestimmung und Wiedergeburten und alles spielt damit auf jeden Fall auch wahrscheinlich eine Rolle, aber sie war auf jeden Fall der absolut offensichtlichste Prophet in meinem Leben, der mir das so vor die Füße geklotzt hat. Ich glaube, also ja, es gibt keinen anderen Menschen, der mir das so gezeigt hat, dass ich das machen will und wie ich es machen will.
Dann sagen wir danke, Lauryn Hill, dass es Leslie Clio gibt.
Danke, Lauryn Hill. Nee, wirklich. Nee, ist wirklich so. Ich glaube, Es ist wirklich so.
Vielen, vielen Dank für die Inspiration und dieses tolle Album. Dankeschön.
Ich danke dir für die Einladung und dass ich endlich mal darüber sprechen durfte. Nicht immer nur über meine Musik. Nee, so, genau. Bestes Album. Wer es noch nicht kennt, hört jetzt rein.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Und weiter geht's mit Caroline Nimczyk von Glasperlenspiel.
Ich will, dass es zwischen uns nicht nur so ein Effekt ist. Ich will, dass es alles hier echt perfekt ist. Und ich glaub daran, dass es besser ist, wenn ich es fühlen kann. Für diesen einen Augenblick sind alle meine Zweifel weg, weil es echt ist. Und ich glaub daran, dass es besser ist, wenn ich es fühlen kann.
Caroline Nimczyk hat uns ihr ganz persönliches Meilenstein-Album mitgebracht. Hallo Caroline, welches Album ist es denn?
Hallo, ich habe mir das Album Stripped von Christina Aguilera rausgesucht, weil, also ich war 12, als es rauskam. Es war ja 2002, ist auch schon echt lange her.
Ja.
Und dieses Album hat mich total geprägt und ich war schon immer riesen Christina Aguilera-Fan, habe ihre Stimme bewundert und sie bewundert als Musikerin und als dann das Stripped-Album kam, habe ich es wirklich rauf und runter gehört.
Dann lass uns doch kurz mal, bevor wir weiter über das Album sprechen, mal in das Album reinhören. Das klingt nämlich so. Was eine kraftvolle Stimme, ganz, ganz viele Facetten zeigt Christina Aguilera hier auf diesem Album. Wie hast du sie damals wahrgenommen?
Aber es ist einfach wieder so schön, so auch so einen Kurzdurchlauf zu hören. Also das, was du gerade gesagt hast, die Facetten, also ich meine, mit 12 hört man natürlich so ein Album ganz anders als jetzt. Wenn ich mir das jetzt anhöre, nehme ich natürlich was ganz anderes wahr als mit 12. Zumindest sag ich mal, in den meisten Punkten so, weil Textverständlichkeit auf Englisch mit 12 ist auch mal eine andere. Wenn man sich das jetzt so anhört, ist es genau das, was du gerade gesagt hast, diese krassen Facetten. Das sind so viele verschiedene Facetten drauf. Es ist, auf dem Album hört man die extrem starke Powerfrau. Ich meine natürlich durch ihre Stimme sowieso immer, aber du hast natürlich auch durch die Songs wie Can't Hold Us Down dieses Feminismus-Thema und die starke Frau, die dort irgendwie im Vordergrund steht. So. Und du hast aber auch Songs drauf, die so eine Verletzlichkeit zeigen. Und das hat mich einfach immer schon so berührt. Und für jede Person, finde ich, ist auf dem Album ein Song drauf.
Du hast eben schon angesprochen, das Feminismus-Thema in Can't Hold Us Down. Das singt sie ja zusammen mit Lil' Kim, der Rapperin. Mit ihr hat sie ja auch schon bei Lady Marmalade gesungen oder in dem Film Moulin Rouge. Wir hören mal kurz in den Song, wie der so klingt.
Mhm.
Have an opinion. Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch, cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fire
suddenly the target don't know how to act. So that's what that little boy would do, making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to me. It's not a remains for popularity. He said you only get to me through controversy, but now it's time for me to come and give you more to say.
Nobody can hold us down, singen sie Little Kim und Christina Aguilera zusammen. Das ist ja schon auch eine, finde ich, interessante Haltung. Wie hörst du diesen Song?
Also klar, als Zwölfjährige, so, da verstehst du natürlich nicht alles, aber es ist schon damals so gewesen, dass man mal ab und zu versucht hat, irgendwas zu übersetzen da vorne, und es geht um die Stärke der Frau. Und ich glaube, wenn man eben, egal in welchem Alter man ist, so ein Song ist so, das pusht einen so. Und ich glaube, dass das einfach so ein wichtiges Thema ist, was woran wir immer noch arbeiten müssen und wo wir immer noch im Umbruch sind und sagen, okay, wir müssen immer noch dafür einstehen, dass die Frau gleichberechtigt ist. Und was ich an dem Song krass finde, ist, dass er so klar, mit so klaren Worten ausgedrückt ist und einfach die Gleichberechtigung von Mann und Frau fordert.
Ich habe auch so den Eindruck, ich meine, wir sind so ungefähr eine Generation. Für mich damals war das gar nicht so das Thema, dass Frauen irgendwie nicht gleichberechtigt sind oder immer noch irgendwie für ihre Rechte kämpfen müssen. Für mich war das eigentlich selbstverständlich. Also für mich waren alle gleich. Für mich war das egal, ob das jetzt Männlein oder Weiblein. Ich habe das damals gar nicht so richtig wahrgenommen, dass man mit 12, dass man eben noch für seine Rechte so sehr einstehen muss. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, eigentlich ähnlich, wie du auch gerade sagst. Irgendwie macht man sich wahrscheinlich, wenn man auch in einem Haushalt aufwächst, wo Mann und Frau einfach gleichberechtigt scheinen, zumindest auf jeden Fall, dann macht man sich darüber natürlich irgendwie wenig Gedanken. Und jetzt da das ja immer weiter oder jetzt vor ein paar Jahren einfach so aufkam, finde ich es einfach so wichtig, darüber zu sprechen. Und es wird einem dann auch immer erst bewusst, dass es in so vielen Teilen dieser Welt und auch immer noch in unserer Gesellschaft das Problem gibt, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind. Und auch wenn man jetzt denkt, okay, mir selber geht es so, dass ich mich doch in den meisten Fällen, natürlich, ich bin jetzt in der Musikbranche, da ist auch nicht immer alles, wenn man drüber nachdenkt und so ins Detail geht, ist es natürlich auch nicht so, dass alles, dass Mann und Frau immer gleichgestellt sind. Aber in meinem Leben ist mir das selten begegnet, dass ich gesagt habe, ich fühle mich jetzt schlechter behandelt, weil ich eine Frau bin. Aber trotzdem finde ich es umso wichtiger auch zu sagen, auch wenn ich selber vielleicht mich gerade nicht so fühle, ist es dennoch wichtig, sich dafür einzusetzen und das auch zu thematisieren. Also jetzt gerade auch in der heutigen Zeit irgendwie zu sagen, es ist einfach immer noch so, dass zum Beispiel in Deutschland jetzt Frauen für den gleichen Job einfach weniger Geld bekommen, und es ist einfach immer noch ein Thema. Und deswegen war ich dann auch wieder, als ich mir jetzt vor kurzem wieder das komplette Album angehört habe, bin ich total über diesen Song gestolpert und dachte mir so, krass, wie aktuell der jetzt eigentlich ist.
Hören wir nochmal weiter rein ins Album, und beim nächsten Song spielt eine ganz besondere Künstlerin mit. Sie hat den Song auch geschrieben. Wir hören rein in Impossible.
If you don't, let me know what wanna make it right. Boy, I'm sick and tired of trying to read your mind. Is this impossible?
Possible.
Oh, baby, it's impossible for me to love you this way. It's impossible.
Possible.
Oh, baby, it's impossible. If you're making it.
Zwei starke Stimmen, zwei starke Frauen. Alicia Keys hier zusammen mit Christina Aguilera. Ich finde es total schön, dass sie sich ganz, ganz viel Frauenpower, Girlpower auf dieses Album holt und hier auch diesen Song zusammen und auch geschrieben ja von Alicia Keys performt.
Ja, mega, mega toller Song. Das, also zum Thema Facetten, reiches Album. Es ist, also man hört es einfach total, jeder Song. Was ich auch schön finde, ist halt einfach dieses Gespräch, der Dialog da vorne dran, und dann hast du immer, du hattest immer bei diesem Album so das Gefühl, es geht zu so jeder Song fließend ineinander über. Das finde ich so schön, und bei dem hört man halt einfach auch Alicia Keys, dass sie einfach damit drauf ist und dass sie da auch nochmal, sie hat ja auch geschrieben, dass die halt ihren ja, so ihren Style damit draufpacken, das finde ich halt auch richtig, richtig toll. Und wie du sagst, das ist einfach cool. Sie hat sich da mehrere Frauen mit aufs Album genommen und steht auch viel unter dem Motto einfach, ja, Girl Power, Frauen Power. So, es ist echt auch ein toller Song, Impossible.
Ein anderer wichtiger Song oder der Hit auf diesem Album ist Beautiful. Den hat Linda Perry geschrieben. Wir hören rein und sprechen gleich ganz ausführlich darüber.
Don't look at me.
Von Christina Aguilera. Caroline, was bedeutet für dich dieser Song?
Also mega schöner Song einfach und so eine einfache, aber so wichtige Aussage, finde ich. Einfach dieses, du bist genau so richtig, wie du bist. Und wenn ich jetzt an das Album denke, dass er genau diese Aussage auch irgendwie komplett unterstrichen hat mit zum Beispiel auch zwei Männern, die sich geküsst haben in dem Video. Daran kann ich mich noch total erinnern, weil das irgendwie 2002 oder genau zu der Zeit einfach, ja, man hat es noch nicht so oft gesehen. Und das war dann damals so, wow, ey, das ist einfach so eine starke Message. Und mit diesem Song, muss ich sagen, verbinde ich richtig, richtig viel. Auch zum Beispiel, dass ich mein erstes eigenes Demo aufgenommen habe in dem Alter. Und damals war das noch in so einem Homestudio bei einem Freund von meiner Mutter. Und ich meinte so, ich würde super gerne Beautiful von Christina Aguilera singen. So, es war mein absoluter Lieblingssong zu der Zeit. Und
auch sehr, sehr schwer.
Ja, es war schon auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich habe immer an Christina Aguilera Songs geübt und habe immer das ganze Album versucht mitzusingen. Natürlich habe ich das auch mit 12 auch nicht alle Töne getroffen, so, aber mit aber bei Beautiful, den habe ich wirklich immer, das war so mein absoluter Favorite auf dem Album. Und ich habe mich dann mit meinem ersten eigenen Demo, auf dem auch Beautiful drauf war, bei Daniels Band beworben. Und weil ich damals gehört habe, so okay, die suchen irgendwie noch eine Sängerin. Und dann hatte ich mein erstes eigenes Demo in seinen Briefkasten geworfen und habe mir dann gedacht, hoffentlich ruft er mich an. Und genau, so wurde ich dann quasi zum Jam eingeladen in den Proberaum und habe dann, wir haben dann Christina Aguilera, oder die haben dann Christina Aguilera für mich gespielt. Ich habe dann gesungen, Beautiful. Und seitdem machen wir auch zusammen Musik. Deswegen hat der Song irgendwie für mich wirklich eine ganz emotionale und große Bedeutung so. Und ich denke auch die Aussage dahinter mit dem, du bist genau richtig, wie du bist, so mit all deinen Fehlern und Facetten, ist so eine Aussage, die man mit 12 natürlich irgendwie total braucht und die einem dann irgendwie auch diese Stärke gibt, wenn man das hört oder selber auch singt.
Könnte man sagen, Beautiful ist der Grundstein von Glasperlenspiel?
Ja, also eigentlich schon. Also eigentlich könnte man es schon so sagen, weil es eben so der erste Song war, über den wir uns so kennengelernt haben. Und es war irgendwie ein ganz, ganz cooler Moment für mich, als ich dann so in den Proberaum bin und die waren dann so alle 2-3 Jahre älter, die Jungs, die in der Band. Und ich war natürlich mega nervös. Und dann haben die irgendwie den Song angespielt, weil ich mir das eben gewünscht hatte. Ich meinte so, ja komm, lass mal irgendwie bei dem Song ein bisschen rumprobieren, dass wir irgendwie den Song anspielen und drauf rumjammen. Und dann war das so ein ganz besonderer Moment. Und die waren dann so, okay, alles klar. Wenn du möchtest, bist du jetzt in der Band dabei. Das war schon echt, war auf jeden Fall ein cooler Moment.
Schön. Und eine Geschichte, die verbindet auf jeden Fall. Caroline, zum Abschluss nochmal einen Blick von dir als Künstlerin auf Christina Aguilera. Was hat dir Christina Aguilera als Künstlerin gegeben? Worin ist sie für dich Vorbild?
Für mich ist Christina Aguilera auf jeden Fall ein Stimmenvorbild. Also ich finde, sie hat einfach so eine kraftvolle, krasse Stimme. Und ich durfte beispielsweise auch auf einem Disney-Album den Song covern von, also sie hat ja den Mulan-Soundtrack gesungen damals und da war ich dann auch so, ich habe den Film erstens total geliebt, zweitens den Soundtrack natürlich, den Christina Aguilera dazu gesungen hat und den Titel habe ich dann selber auch gesungen auf einem Disney-Album und war so total, ja, man orientiert sich dann so irgendwie daran und für mich war es immer so eine kraftvolle, starke Stimme und schon als Teenie dachte ich immer so, oh, ich will mal singen wie sie. Natürlich habe ich jetzt eine ganz andere Stimme so, aber für mich war das immer so ein stimmliches Vorbild und für mich eine der besten Sängerinnen auf jeden Fall.
Caroline, vielen, vielen Dank, dass du Gast in unserem SWR1 Meilenstein warst.
Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
SWR1. SWR1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das war der zweite Teil unseres SWR1 Meilensteine Spezial zum Internationalen Frauentag. Mein Name ist Katharina Heinius. Schön, dass Sie dabei waren.